Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute möchte ich über das Zertifikat WAS, Web Accessibility Specialist von der IAAP sprechen. Die IAAP, die International Association of Accessibility Professionals. Wir haben ja immer ein Faible für lustige Abkürzungen. Die IAAP ist ja die größte, der größte Zusammenschluss von Barrierefreiheitsexpertinnen weltweit und tatsächlich auch weltweit tätig. Also es gibt ja in Europa ein Chapter, es gibt ein indisches Chapter und wahrscheinlich noch viele andere. Und die bieten verschiedene Zertifizierungen an, unter anderem das CPAC, irgendwas mit Core-Kompetenzen, bla bla bla. Und das WAS mit Web Accessibility Specialist. Ich habe beide, deswegen kann ich auch über beide sprechen und möchte heute meinen Senf dazu geben. Das WAS ist grundsätzlich ein Zertifikat, wie der Name schon sagt, wo man sein Spezialwissen in Sachen Web-Barrierefreiheit nachweisen kann. Das heißt häufig, dass man nicht unbedingt Entwicklerin sein muss, aber zumindest so ein bisschen Grundverständnis dafür haben sollte, wie JavaScript funktioniert oder wie diese Accessibility APIs funktionieren. Also ich zum Beispiel kann gar kein JavaScript und habe es trotzdem bekommen. Also man kann auch ohne JavaScript-Kenntnisse durchkommen. Soweit ich mich erinnern kann, kommt jetzt auch kein JavaScript-Code in den Prüfungen vor, sondern nur HTML. Das heißt, das ist durchaus machbar mit HTML-Kenntnissen, die dann aber natürlich entsprechend gut sein sollten. Wenn man das machen möchte, die Prüfung, vielleicht so zu den formalen Sachen, die fordern, dass man 3 bis 5 Jahre Erfahrung haben sollte. Das ist auch sehr vage natürlich, also zwischen 3 und 5 Jahren ist ein großer Unterschied, aber egal. Und das muss man auch entsprechend nachweisen. Also dann, ich habe es so gemacht, dass ich die Projekte, an denen ich gearbeitet habe, in den letzten Jahren einfach reinkopiert habe, aber natürlich die Kundennamen weggelassen habe. Also ich habe dann so gesagt, eine große Bank zum Beispiel, eine große Behörde, für die ich das und das gemacht habe, eine große Non-Profit-Organisation, für das ich das und das gemacht habe, soweit das ohnehin nicht öffentlich ist. Also wenn ich habe jetzt lange Zeit für die Aktion Mensch zum Beispiel gearbeitet. Und das ist auch öffentlich, insofern gab es jetzt keinen Grund, das für die IAAP zu verschweigen. Das kann man noch googeln. Snoop Media habe ich gemacht, eine kleine Agentur hier in Bonn, 1,5 Jahre. Und Adesso, ist klar, ist ja auch bekannt entsprechend. Das war kein Geheimnis. Aber die Kunden, für die ich bei der Adesso gearbeitet habe zum Beispiel, da habe ich nichts drüber gesagt, weil das meiner Verschwiegenheit unterliegt. Genau, da muss man halt ich habe die Sachen dann anonymisiert, die ich anonymisieren wollte und habe die dann einfach reinkopiert und habe dann dazu geschrieben, was ich dort gemacht habe, wie lange ich dort dabei war und das hat soweit gepasst. Die Informationen stehen mittlerweile auch auf Deutsch zur Verfügung zu den BAS und den CPAC-Prüfungen. Es gibt noch ADS für Accessible Document Specialist, glaube ich. Die gibt es, meine ich, noch nicht auf Deutsch. Und die Prüfungen muss man dann auf Englisch durchführen. CPAC und WAS kann man auf Deutsch durchführen. Wobei man hier aufpassen muss, die Prüfungen unterscheiden sich mittlerweile. Also die Prüfungen werden ja auch weiterentwickelt. Da wird wahrscheinlich jetzt die WCAG 2.2 in der US-amerikanischen Version mittlerweile integriert sein. In der deutschen ist sie das meines Wissens noch nicht. Aber das ist jetzt alles nicht mein aktueller Kenntnisstand. Das ist schon eine Weile her, dass ich die Prüfung gemacht habe. Wie gesagt, die Interessierten, die Leute, die Prüfung durchführen sollten dann den entsprechenden Grundstock haben. Also natürlich die WCAG. Gut kennen die verschiedenen Abstufungen A, Dreifach A, den Einsatz von Area zum Beispiel kennen, also durchaus schon vertiefte Kenntnisse. Was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man wirklich die abfragt, was ist ein A-Kriterium, was ist ein Doppel-A-Kriterium. Das habe ich zum Beispiel nie auswendig gelernt, weil wir haben immer A und Doppel-A gehabt. Deswegen war die Unterscheidung für uns nicht so relevant. Und man kann es auch nicht immer logisch begründen, warum ein Kriterium A zugeordnet ist und ein Kriterium Doppel-A. Das fand ich ein bisschen schwierig. Das ist halt pures Auswendiglernen. Was man noch wissen sollte, ist, welche assistiven Technologien behinderte Menschen benutzen oder auf welche Herausforderungen sie jeweils stoßen könnten, wenn sie da die Webseite benutzen. Und auch hier tricky, dass man zumindest bei Windows-Screenreadern, also JAWS und NVDA, auch gängige Tastenkürzel kennen sollte, auch bei iOS und Android. Das ist wirklich fies, weil die meisten Sehenden, iOS und Android, die Touch-Gesten, um bestimmte Aktionen durchzuführen. Das ist wirklich fies, weil die meisten Sehenden natürlich solche Sachen nicht auswendig kennen. Ich glaube, die meisten Barrierefreiheitsexpertinnen wissen ungefähr, ich muss das und das tun. Aber die haben ja wahrscheinlich irgendwo einen Zettel, wo sie ihre Tastenkombinationen und Touchgesten aufgeschrieben haben, weil normalerweise schmeißt man die nicht jeden Tag an und arbeitet flüssig damit. Genau, also hier ist vor allem das Auswendiglernen, fürchte ich, quasi Pflichtprogramm, weil die Tastenkürzel, mit denen man bestimmte Sachen auslöst, da wird halt Windows überwiegend und halt mobile Betriebssysteme abgefragt. Ich meine, es war Android, was bei mir abgefragt wurde, aber es kann sich jederzeit ändern. Und da muss man schon, ja, ein gutes Gedächtnis auf jeden Fall haben. Auch welche Kriterien bei 2.1, glaube ich, war es, dazugekommen sind, zwischen 2.0 und 2.1. Eigentlich totaler Quark, weil warum soll man das auswendig können? Man hat sie ja schon, also 2.1 ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber ja, das gehört halt zur Prüfung. Also das sollte man auch wissen. Welche Kriterien sind von 2.0 zu 2.1 dazugekommen? Sowas muss man dann wirklich auch aus dem Gedächtnis heraus können. Generell, wie kann man sich darauf vorbereiten, auf die Prüfung? Die IAAP bietet diesen Syllabus, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Also ein sehr langes Dokument, wo im Prinzip die ganzen Sachen drinstehen, die abgefragt werden, also nicht die Antworten, sondern die Themengebiete, in denen man sich auskennen sollte. Das ist sehr umfänglich. Da ist auch sehr viel Zeug dabei, wo man sich fragt, okay, muss man nicht unbedingt wissen. Also die Gesetze in Japan oder sowas oder in Kanada, muss man die als Europäer unbedingt kennen, weiß ich nicht. Oder irgendwelche ganz exotischen Standards, die man auch nicht kennen muss, glaube ich, aus meiner Sicht. Oder auch sowas wie das Reifegradmodell, was zumindest in der Prüfung auch nicht vorkam. Es sind also ganz viele Dinge dabei, wo man sich fragt, okay, wenn sie eh nicht in der Prüfung vorkommen, warum soll man sie als Barrierefreiheitsexpertin kennen? Aber das ist halt das Curriculum und das muss man auf jeden Fall durcharbeiten. Genau, wie gesagt, die IAAP bietet nur dieses Dokument an. Und keine eigenen Vorbereitungskurse. Also auch für die Mitglieder der IAAP gibt es keine Vorbereitungskurse bei der IAAP selber. Da muss man sich ein bisschen umschauen. Ich hatte gesehen, die Q hatte mal einen Vorbereitungskurs, aber der scheint weg zu sein. Also zumindest bei mir taucht er nicht mehr auf. Vielleicht ist er irgendwo versteckt, keine Ahnung. Aber ich meine, es gibt noch Vorbereitungskurse. Ich habe sie nur nicht gefunden. Eine Möglichkeit, sich vorzubereiten, wäre vielleicht die HTM Stuttgart. Die bietet ja so einen, ich glaube, das heißt Grundlagen der digitalen Barrierefreiheit. Aber das ist auch kostspielig, dauert lange, ist die Frage, will man das machen? Muss sie da selber wissen. Generell, die Prüfung selber findet mit Multiple-Choice-Fragen statt. Single Choice. Das heißt, man bekommt vier Antwortmöglichkeiten und eine davon ist richtig und die drei anderen sind falsch. Das macht es ein bisschen tricky, deshalb habe ich auch die Prüfung auf Deutsch abgelegt, weil die Fehlinterpretation von Wörtern einfach dazu führen kann, dass man die falsche Antwort auswählt. In der Regel ist es so aufgebaut, dass man eine richtige Antwort hat. Also eine Antwort ist immer richtig. Eine Antwort klingt richtig und ist aber falsch. Und zwei Antworten sind eindeutig falsch. Oh, das macht es ein bisschen ärgerlich, wenn man das auf Englisch ablegen möchte und kein Native Speaker für Englisch ist, dann kann man ganz gut daran scheitern. Ist mir auch passiert. Insofern ist es problematisch. Das Problem bei deutschen Prüfungen ist aber, dass die Begriffe nicht standardisiert sind. Also viele Begriffe, die eingedeutscht wurden durch die deutsche IAP, Vereinigung, da habe ich mich gefragt, okay, ist das jetzt korrekt übersetzt worden? Ich hätte das nicht so übersetzt, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, es kann da immer ein paar Diskrepanzen geben zwischen der deutschen Prüfung und der englischen Vorbereitung, weil die meisten Vorbereitungskurse sind auf Englisch, aber damit muss man leider leben. Da, wenn man gut genug Englisch kann und ein Native Speaker ist sogar oder das als zweite Muttersprache hat, dann kann man die Prüfung auch durchaus auf Englisch ablegen. Generell, für wen ist es geeignet? Aus meiner Sicht nur für Leute, die sich wirklich mit hauptberuflich mit digitaler Barrierefreiheit beschäftigen. Das Problem ist einfach, dass das sehr tiefgehend ist. Also es sind ein paar Dinge dabei, wo ich auch sagen würde, muss man nicht unbedingt wissen. Und ich arbeite sehr lange in dem Bereich, also und da für jemanden, der nur das nur nebenberuflich macht, also weiß ich nicht, 10 Stunden im Monat mit digitaler Barrierefreiheit beschäftigt ist, für den lohnt sich das definitiv nicht. Also dafür ist das ein bisschen zu tief. Und es lohnt sich dann auch nicht, sich darauf vorzubereiten. Für Leute, die lange in der digitalen Barrierefreiheit arbeiten oder hauptberuflich, ist es halt wirklich so eine Abfrage, was weißt du schon, womit solltest du dich vielleicht mehr beschäftigen? Also Reifegradmodelle zum Beispiel war jetzt nicht mein Thema. Ich habe mich ein bisschen eingelesen, habe es aber ehrlich gesagt nicht gebraucht, bis heute. Und deswegen, ja, muss man sich nicht unbedingt damit beschäftigen. Aber es ist nicht schlecht zu wissen, dass es so etwas gibt oder das VPAT, also das Voluntary Product Accessibility Template. Das ist so eine Berichtsvorlage, die vor allem in den USA und im angloamerikanischen Bereich stark genutzt wird. Ja, sollte man auf jeden Fall wissen, dass es das gibt, aber bislang brauchte man es in der Europäischen Union nicht und es sieht auch nicht so aus, als ob man das jetzt brauchen würde. Insofern eine ganz nette Sache, um mal zu gucken, was sollte man wissen und was weiß man vielleicht noch nicht, aber das sind jetzt keine Sachen dabei gewesen, die ich mir nicht ohnehin angeeignet hätte, wenn ich sie gebraucht hätte. Andererseits muss ich sagen, für Leute, die im Design, in der Entwicklung sind, ist es dann doch zu oberflächlich. Also für die DesignerInnen und UI-Menschen ist es zu tief und für die EntwicklerInnen ist es zu flach, sag ich mal. Also die DesignerInnen, die müssen halt wissen, Kontraste, Farben, Größe von UI-Elementen oder Abstände, das ist klar. Für EntwicklerInnen, da ist halt kein, nicht wirklich wahnsinnig viel Area dabei zum Beispiel. Also das eignet man sich ja so oder so an, wenn man entwickelt und das, was da dann drinnen ist, ist dann doch zu oberflächlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind Sachen dabei, ich sagte ja Reifegradmodell, irgendwelche exotischen Standards und und viele andere Sachen, wo man ja kann man wissen, muss man nicht unbedingt wissen. Und ja, da lohnt es sich auch nicht, sich mit diesen spezifischen IAP-Kursen oder IAP-basierten Kursen, inspirierten Kursen, sich darauf vorzubereiten. Dafür ist es einfach zu flach. Da kann man wesentlich tiefere Kurse mit eigenen Zertifikaten erwerben. Wofür es absolut nicht geeignet ist, ist, sich auf die digitale Barrierefreiheit vorzubereiten. Also wenn jemand sagt, ich möchte reingehen in das Thema digitale Barrierefreiheit, dann könnte man ja denken, okay, ich lese mir dieses Ding durch, diesen Syllabus von der IAP und arbeite das durch. Ganz schlechte Idee, würde ich sagen, weil das an den meisten Stellen zu oberflächlich ist und an den meisten Stellen auch zu viele Dinge fordert, die man im täglichen Doing nicht braucht. Da würde ich irgendein besseres Buch empfehlen oder irgendeinen vernünftigen Kurs, der einen da wirklich mal reinführt. Dafür ist dieses Master-Zertifikat einfach ungeeignet. Generell muss ich sagen, dass mir die Preise von der Wars, ach, von der IAP dafür so hoch sind. Also es kostet für Nicht-Mitglieder $530. Das ist jetzt mein aktueller Stand. Ich habe jetzt nicht mehr drauf geguckt, aber es muss so ungefähr um die Dreh sein. Und für Mitglieder ist es ja meistens $100 billiger. Und das finde ich doch einen sehr stolzen Preis dafür, dass da im Prinzip nichts dabei ist, also nur diese Zusammenfassung. Das finde ich, ist für den Preis einfach nicht angemessen. Und für Mitglieder ist es $100 billiger, aber das ist auch nicht deutlich besser, finde ich. Was sind jetzt die Vorteile des Zertifikats? Ja gut, ich habe ja schon gesagt, also man kann einfach wirklich so ein bisschen Lücken füllen, was das eigene Wissen angeht. Das ist ja nicht schlecht. Jetzt wirklich Dinge, die ich jetzt für meinen täglichen Beruf brauche, würde ich sagen, waren nicht dabei. Tatsächlich ist das Zertifikat aber wirklich auch angekommen in Deutschland. Also es gibt, glaube ich, schon Ausschreibungen. Es ist da schon ein paar Jahre unterwegs, also 4, 5 Jahre gibt es das sicherlich schon. Und da gibt es teilweise auch Abfragen. Ich habe auch einige Abfragen in Ausschreibungen gesehen, wo gefragt wurde, wie viele Leute habt ihr, die das so Zertifikat haben, CPAC oder was und so weiter. In den Stellenangeboten habe ich es noch nicht gesehen, aber jetzt kommt das ja noch. Das heißt, es wird durchaus zur Kenntnis genommen und meines Wissens ist es jetzt auch das einzige Zertifikat auf breiter Basis, das auch akzeptiert wird. Also wenn man jetzt eine Weiterbildung wie bei der HDM Stuttgart gemacht hat, kriegt man ja auch eine Teilnahmebescheinigung qualifizierter Art. Das heißt, das dürfte auch ganz gut kommen, denke ich. Aber man muss ja gucken, wie sich das mit den Zertifikaten weiterentwickelt. Ich kenne auch viele ExpertInnen zur digitalen Barrierefreiheit, sowohl in Deutschland als auch international, von denen keiner das Zertifikat hat und trotzdem gut beschäftigt ist. Dafür ist es wahrscheinlich dann doch nicht bekannt genug. Im Public-Bereich scheint es so ein bisschen Bekanntheit erlangt zu haben, aber den Riesen-Impact hat es, glaube ich, noch nicht. Das kann aber natürlich dann, wenn man irgendwelche formalen Kriterien erfüllen muss, also wie bei Ausschreibungen zum Beispiel, wo die Leute sagen, wie viele Leute hast du, die sich mit digitaler Barrierefreiheit auskennen und du kannst denen das IAP-Zertifikat für den Latz knallen. Das kann natürlich dann einen gewissen Eindruck machen, wenn du da 3, 4 Leute hast, die das Zertifikat haben. Vielleicht noch eine spezielle Frage. Ist das Zertifikat für blinde Menschen geeignet? Ja, das ist es auf jeden Fall. Also die Dokumente sind ganz okay, was die Barrierefreiheit angeht. Gut, würde ich jetzt nicht sagen, oder barrierefrei würde ich nicht sagen, aber also man kann sie auf jeden Fall lesen. Im Internet selbst hat man ja haufenweise Ressourcen zu jedem einzelnen Thema. Das heißt, man kommt auch recht gut an die Informationen dran. Ich denke mal, die Kurse, die da angeboten werden, Online-Kurse und so, die sind wahrscheinlich auch barrierefrei. Habe ich nicht durchprobiert. Also die Kurse waren auf jeden Fall barrierefrei, aber wie gesagt, den Kurs gibt es anscheinend nicht mehr. Aber ich denke mal, die anderen Kurse werden auch barrierefrei sein. Die Prüfung selbst ist auch zugänglich. Also da ist es spezielle Software, die da installiert werden muss auf dem Computer. Die ist von der Benutzbarkeit her okay. Also ich würde sagen, überragend ist es nicht, aber es ist okay. Es ist halt so eine Spyware, die halt guckt, hast du irgendwelche Software parallel laufen? Wechselst du zwischen dem Browser und diesem Tool hin und her, wo du die Prüfung machst und guckst du auch die ganze Zeit brav in die Kamera? Das könnte ein Problem sein für vollblinde Menschen. Man muss kurz mit diesen Leuten sprechen, die dieses Prüfcenter sozusagen betreuen. Man kann einen Nachteilsausgleich beantragen bei der IAP, dass man 1 Stunde oder 2 Stunden länger Prüfungen machen kann und so weiter und so weiter. Das sind alles so formale Sachen, aber generell, man kann es als blinde Person machen. Spaßig ist es nicht. So, abschließend würde ich das Zertifikat empfehlen. Ihr merkt schon, dass ich hier aber skeptisch bin. Also generell finde ich es gut, wenn es so einen Nachweis gibt, dass man eine Qualifikation zur Barrierefreiheit hat. Aus meiner Sicht ist das Zertifikat aber nicht empfehlenswert. Das ist einfach die ganze Struktur, dass man Single-Choice-Fragen hat, wo eine Frage oder wo eine Antwort richtig klingt, aber falsch ist. Das finde ich bei so schlecht formulierten Fragen, finde ich das ungehörig. Also das sollte man einfach so nicht machen. Ich finde diesen Wissensschatz, der da abgefragt wird, teilweise überflüssig. Also es ist total egal, was bei 2.0 und 2.1 dazugekommen ist. Zwischen 2.0 und 2.1. Oder was ein A- und was ein Doppel-A-Kriterium ist, vollkommen bewusst. Das sind einfach Filler-Questions, also Fragen, die man künstlich reingeblasen hat, weil nichts mehr eingefallen ist, würde ich sagen. Da werden Dinge abgefragt, die man als Expertin nicht benötigt. Und auch dieses ganze System der Punktesammlung, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber wenn man die Prüfung behalten möchte oder das Zertifikat behalten möchte, muss man es entweder nach 3 Jahren nochmal nehmen oder man muss halt Punkte sammeln über so ein grauenhaftes Programm, wo auch nur Punkte gezählt werden, die unbezahlt gesammelt wurden. Also wenn man als Barrierefreiheitsexpertin arbeitet, zählt das nicht, sondern da muss man selber kostenlose Webinare geben, kostenlose Vorträge, kostenlose Beiträge schreiben, Dinge, die ich alle mache, aber trotzdem finde ich ungehörig. Auch als Mitglied muss man wirklich viele, viele, viele Punkte sammeln und das ist übermäßig bürokratisch. Und was mich zu Tode genervt hat, wirklich, war, dass man monatelang auf die Bewertung warten musste. Ich musste, glaube ich, 2 Monate oder 3 Monate auf die Ergebnisse warten. Und das ist halt eine recht lange Zeit. Und jetzt von Wissen, okay, Single Choice kann man in wenigen Sekunden auswerten. Da stellt sich immer die Frage, was machen die ganze Zeit? Aber das ist halt so. Deswegen, aus meiner Sicht ist diese Prüfung nicht wirklich toll, nicht wirklich relevant. Und wenn man sie machen möchte, kann man machen, kann sicherlich einen gewissen Pluspunkt bringen bei der Vita. Aber ich glaube nicht, dass man das unbedingt braucht. Und jedes andere Zertifikat, was günstiger ist und vielleicht noch mehr Einblick in das Thema digitale Barrierefreiheit verschaffen kann, wie zum Beispiel die Kurse von DQ oder von Teach Access oder so, die können eben genauso sinnvoll sein. Und kann auf jeden Fall auch einen inhaltlichen Mehrwert bringen. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Bis bald.